Heute, boah. Keiner, ich hab keine Stimme.
Ich hoffe, Andreas, du bist zum Wochenstart besser bei Stimme als Simon Terodde nach seinem Doppelpack gegen Sandhausen. Schalke hat er damit alle Aufstiegstrümpfe in die Hand gegeben.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich meine, dann kann man auch mal stimmlos sein. Bei meiner Stimme geht eigentlich ganz gut, kann ich mich jetzt nicht so richtig beschweren, obwohl ich auch eine Menge gearbeitet habe, gestern den ganzen Tag Radiosendungen gemacht habe. Aber wollen wir uns mal nicht beschweren, wie geht's dir denn?
Ja, bei mir auch alles gut. Also gestern, da klang ich noch ein bisschen anders. Also bei mir ist dann mich fast die Stimme weggeblieben, als ich von Letsile Tebogo aus Botswana und dem Ami Arion Knighton und ihren Leichtathletik-Sprintzeiten gelesen habe.
Aha, du meinst, die beiden sind noch schneller als Matthew Bowling, den du ja erst, also letzte Woche als neuen Carl Lewis hier im Podcast vorgestellt hast?
Ja, die sind 3 Jahre jünger vor allen Dingen noch als Bowling. Die sind gerade mal 18 und haben neue U20-Weltrekorde aufgestellt und das sind absolute Fabelzeiten, die da gelaufen sind. Tebogo, der lief die 100 Meter in 9,96 und Knighton die 200 Meter in 9,49. Nur 3 Männer waren über die 200 Meter jemals schneller.
1949? Wow, das ist eine Fabelzeit. Das hätte ich in meinen besten Zeiten nicht geschafft, muss ich zugeben. Also es sind quasi die neuen Usain Bolts, ne? Also der war mit 18 war der nicht so schnell, ne? Nee. Apropos schnell. Sag uns bitte mal blitzartig, was wir heute im Programm haben.
Das mache ich mit Tempo. Wir sprechen über einen Doppel-Europameister mit Verspätung, über Werbung fürs Frauenboxen. Wir haben ganz viel Fußball im Podcast. Wir erklären zum Beispiel, warum Simon Terodde der Schalker Aufstiegsgarant ist und versuchen eine Antwort auf die aktuell große Bayern-Frage zu finden. Wer san mir eigentlich?
Ja, und da beschränke ich mich auf ein freundliches Guten Morgen-Zustand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Zum Start in eure neue Woche, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert, selbstverständlich auch abonniert und natürlich weitersagt, dass man uns Stand jetzt überall hören kann, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Stand jetzt aktuell.
Wer aus der Sportwelt hat aus deiner Sicht, Malte, dem Wochenende seinen oder ihren Stempel aufgedrückt? Also 5-fach Ligameister Carlo Ancelotti und 3-fach Knipse Erling Haaland mal außen vor. Was war aus deiner Sicht die beste sportliche Erfolgsstory an diesem Wochenende?
Ganz klar, Marc Lampfsfuß, der deutsche Badmintonspieler, der hatte schon letztes Jahr bei der EM vom Titel geträumt, hatte auch damals im Finale gestanden, durfte dann aber gar nicht spielen.
Wieso das nicht?
Weil er sich Corona eingefangen hatte und ausgerechnet am Finaltag positiv getestet wurde und dann musste er kampflos den durchaus möglichen EM-Titel dann ja aufgeben, aber er hat zurückgeschlagen und gleich doppelt, denn Marc Lampfsfuß hat sich bei der diesjährigen EM sowohl den Titel im Mixed als auch im Doppel geholt, im Doppel übrigens mit dem Partner, mit dem es im letzten Jahr ihm dann eben nicht vergönnt war.
Okay, absolut tolle Leistung, sicher auch für ihn eine Riesengenugtuung.
Ja, definitiv, aber damit noch nicht genug. Das ist nämlich auch noch dreifach quasi historisch. Zum einen waren es die ersten deutschen EM-Titel seit 10 Jahren. Dann ist Lampfsfuß der erste Spieler seit 20 Jahren, der bei einer EM gleich 2 Titel holt. Und es ist das beste deutsche Turnierergebnis seit 50 Jahren. Und ja, das ist schon ein richtiges Highlight. Was war dein sportliches Highlight?
Naja, wir haben es letzte Woche so ein bisschen angerissen, aber es hat sich bestätigt. Ne? Mein sportliches Highlight war definitiv Cathy Taylor, die Boxerin. Die hat Geschichte geschrieben. Sie hat im Kampf gegen Amanda Serrano ihre 4 WM-Gürtel alle auf einmal verteidigt. Aber das ist es gar nicht, was ich mit Geschichte schreiben meine. Sie hat im Madison Square Garden das Ganze getan. Im ausverkauften Madison Square Garden, im Stand jetzt größten Kampf der Frauenboxgeschichte. Denn es war das erste Mal überhaupt, dass im legendären Garden 2 Frauen einen Boxkampf als Hauptkampf bestritten haben.
Also heißt, die über 19.000 Fans, die kamen eigentlich nur wegen Taylor und Serrano.
Genau, sie kamen und haben wirklich eine Boxshow vom Allerfeinsten erlebt. Taylor stand zwischenzeitlich sogar am Rande eines K.O. Sie blutete aus der Nase, hatte einen Cut am Auge, sie fightete, kam zurück und gewann. Ja, das war absolute Werbung für den Frauenboxsport, wenn man das so sagen kann.
Ja, und Werbung für die Bayern selbst in der Bundesliga am Wochenende haben sie nicht unbedingt für sich gemacht bei der Klatsche in Mainz und prompt setzte es Kritik von Herthas Felix Magath, der wittert Wettbewerbsverzerrung, aber vor allem Julian Nagelsmann hat draufgehauen, hat geschimpft und dessen Kritik, die ist gleich noch bei uns im Top-Thema dran, der widmen wir uns, vorher gibt's aber noch ganz kurz und knackig das hier.
Top und Flop.
Ja, Top des Tages sind Dream Teams, wie das deutsche Tennis-Erfolgsdoppel Kevin Gravitz und Andreas Mies, denn die haben jetzt binnen einer Woche zwei Turniere gemeinsam gewonnen. Erst in Barcelona, jetzt dann gestern in München. Das bringt sie nun auf insgesamt 6 gemeinsame Turniersiege und damit spielen sie sich natürlich auch wieder in die Favoritenrolle für die French Open, die sie ja schon 19 und 20 gemeinsam gewonnen haben und das nach der langen Verletzungspause von Andreas Mies. Also ein tolles Comeback von Gramis.
Und Flop des Tages ist der Corona-Ausbruch beim FC St. Pauli, denn ausgerechnet jetzt im Saisonendspurt erwischt es die St. Paulianer und angesichts der noch leisen Aufstiegshoffnungen wurden jetzt 9 Spieler und eine Person aus dem Mannschaftsumfeld positiv getestet. Das ist natürlich schon arger Schlag ins Kontor.
Top-Thema.
Oh mein Gott, auf den Meisterrausch der letzten Woche folgte beim FC Bayern Katerstimmung. Es gab auf dem Platz eine lustlose Pleite bei Mainz. Die Vorwürfe der Wettbewerbsverzerrung von Felix Magath. Okay, das passiert eigentlich immer am Saisonende, wenn der Meister dann irgendwie nochmal ein Spiel verliert. Aber vor allem gab es eine verbale Watschen von Julian Nagelsmann. Dem stank das gehörig.
Ja, der hat aber gar nicht so viel gesagt, aber das, was er gesagt hat und wie er es gesagt hat, nämlich verdammt angefressen, das könnte auch so ein paar Grundüberzeugungen beim Rekordmeister vielleicht ins Wanken bringen. Dort heißt es ja seit Jahrzehnten eigentlich mir san mir, aber aktuell jetzt nach der Saison, vor allem nach den Worten von Nagelsmann, da fragt man sich schon irgendwie, wer san mir denn eigentlich noch?
Ja, ich finde so ein Spiel gegen Mainz darf man nicht unbedingt überbewerten. Das ist ja auch irgendwie immer despektierlich der siegreichen Mannschaft gegenüber, die alles wie Mainz jetzt reingeworfen hat. Und die anderen können eben auch Fußball spielen, sieht man an der Stelle, wenn man eben nicht 100% auf dem Platz ist. Aber deshalb 50% nur auf dem Platz zu sein, ist es natürlich auch nicht. Ne? Es ist nicht toll vom alten und neuen Meister. Die Mannschaft ist eben irgendwie auch leer. Die Spannung ist da raus, darf trotzdem nicht sein.
Nee, das ist richtig. Vor allem, wenn die meisten Spieler schon gedanklich für einen Sauftrip nach Ibiza packen, da fragt man sich auch, ob das so glücklich ist, dass sie das jetzt in der noch laufenden Saison machen, so einen Trip. Also alle bis auf 6 Spieler offenbar. Aber Nagelsmann meinte ja auch nicht nur die Mannschaft. Also die Kritik von ihm, die geht ja über die Mannschaft hinaus. Er sagt ja auch übrigens überhaupt schon zum wiederholten Male, wenn eine Unternehmung über Jahrzehnte sehr erfolgreich ist, dann ist irgendwann immer Zeit, da vielleicht auch mal ein bisschen was zu verändern.
Ja, haben sie ja bei Bayern ja eigentlich schon gemacht. Ne? Im Prinzip wurde ja die ganze Führung ausgetauscht. Also Hoeneß und Rummenigge haben den Weg frei gemacht für Kahn, für Salihamidzic und für Heiner als neuer Präsident.
Ja, das stimmt. Aber die können ja jetzt nicht einfach nur verwalten, nicht nur so weitermachen, wie bisher da immer gehandelt wurde. Die müssen jetzt ja auch eine neue Erfolgsstrategie mal entwickeln. Denn das haben wir ja gelernt in den letzten Jahren. Die Fußballwelt, die hat sich ziemlich verändert. Nicht nur wegen Corona, aber eben auch wegen Corona. Und das Rezept von Hoeneß, das er über Jahrzehnte dann auch angewendet hat. Wir kaufen einfach die besten Spieler der Liga und dann passt das alles schon wieder. Das klappt ja nicht mehr. Haaland und Co. sind den Bayern mittlerweile zu teuer und wegen der weiterhin auch extrem hohen Preise auf dem Markt bei gleichzeitig natürlich geringeren Einnahmen durch Corona, auch bei Bayern, fällt das natürlich schon ins Gewicht, wird es für die ziemlich kompliziert, jetzt diese Blutauffrischung, die ja wirklich nötig scheint in der Mannschaft, dann auch wirklich durchzuziehen, damit da auch die von Nagelsmann geforderte Grundleidenschaft dann auch mal wieder reinkommt und sich solche Auftritte wie gegen Mainz, wie gegen Augsburg, wie gegen Bochum, gegen Villarreal oder eben auch im Pokal damals gegen Gladbach, das wiederholt sich ja alles schon wieder, das darf eben sich nicht noch weiter wiederholen und dann in der neuen Saison auch noch passieren, da werden sie bei Bayern sauer.
Ja, zumindest Stand jetzt wird es aber wohl keine Blutauffrischung auf absolutem Top-Niveau geben. Du hast das angesprochen, das Geld fließt nicht so einfach. Die Spieler gehen eben auch dahin, wo richtig Kohle gemacht wird, wo immer noch in anderen Ligen richtig Geld ausgegeben wird. Also zu den Scheich- und Investorenclubs zum Beispiel. Die Bayern müssen aktuell eher hoffen, Transferglückstreffer zu tätigen und dann irgendwie, die dann irgendwie explodieren. Es gibt's ja immer mal, aber davon darf man eigentlich nicht ausgehen.
Ja, das passt ja dann wieder nicht zum Münchner Anspruch und eigentlich im Selbstverständnis eben zu den Top-Teams in Europa zu gehören. Deshalb haben sie sich ja vielleicht auch so ein paar Spieler wie Rüdiger oder wie Schlotterbeck einfach mal aus den Lappen gehen lassen, weil sie meinen, die sind nicht das, was eigentlich Bayern-like wäre. Aber was ist momentan schon Bayern-like? Also auf jeden Fall ohne Top-Spieler kann dieses Selbstverständnis eben zu den Top-4 in Europa zu gehören gar nicht garantiert werden. Und das wirft eben dann diese Frage auf. Wer san mir? Sind die Bayern nur noch eine Art Scheinriese der National national sicherlich auch weiter dominieren wird, aber international dann hinter Liverpool, City, Real und vielleicht auch noch ein paar anderen dann zurückstecken muss. Also Nagelsmann selbst hat das ja sehr deutlich gemacht. Der hat darauf verständlicherweise keinen Bock. Der will das mit aller Macht verhindern, aber das haben wir eben jetzt herausgearbeitet. Einfach wird das nicht.
Heute in der Sportgeschichte.
Schauen wir mal zurück in eine Zeit, als das bei Bayern auch nicht einfach war und als sie da, wo sie hin wollten oder dann zwischenzeitlich auch waren, noch lange nicht waren. 2. Mai 1998, da waren sie nicht mal top in Deutschland. Heute vor 24 Jahren, da war eine andere Mannschaft dann ganz oben. Da vollendete der erste FC Kaiserslautern ja quasi ein kleines Fußballwunder.
Kinas, ist das schon wieder lange her. 24 Jahre. Die Roten Teufel vom Betzenberg schafften Historisches. Sie wurden zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte als Aufsteiger deutscher Meister.
Mittlerweile undenkbar. Damals war es noch möglich, so einen Durchmarsch zu machen. Und das war eine wirklich spektakuläre Saison aus Sicht der Lauterer. Und das war auch ein spektakulärer Lauf, den die denn da zum Saisonende hingelegt haben.
Und dieser Lauf war mit einem 1:0 in München losgegangen. Ausgerechnet, sagt da der Sportjournalist.
Genau, und zahlt 3 Euro ins Phrasenschwein, weil Otto Rehhagel damals als Trainer und Ciriakos Sforza als Regisseur, also die beiden hatten maßgeblichen Anteil an dem Titel und die waren ja kurz vorher in München noch gescheitert, vom Hof gejagt worden.
Ja, und mit Lautern nahmen sie den Schwung quasi vom 1:0 aus München mit, wurden kurz darauf Tabellenführer und blieben das dann auch bis zum 34. Spieltag.
Ja, dass dieser Titel aber quasi auch schon wieder der Anfang vom Ende einer zunächst erhofften lauterer Herrlichkeit war, das ist dann eine andere Geschichte.
Stand jetzt aktuell.
Wir haben eingangs den heiseren Simon Terodde gehört. Ach, da müssen wir schon würdigen, denn der hat für Brisanz im Aufstiegskampf der zweiten Liga gesorgt und dafür stimmlich und fußballerisch gegen Sandhausen, aber auch wirklich, ja wirklich alles gegeben.
Ja, seine Stimme geopfert und 2 Tore geschossen auf dem Platz, damit Schalke in die Pole Position für den Aufstieg dann ja auch gebracht. Das waren Terottes Saisontore, 26 und 27 und das letzte davon, das fiel ja auch noch erst in der Nachspielzeit. Also der hat sich wirklich bis zum bitteren Ende reingekniet, also bis zum fröhlichen Ende für ihn am Ende. Und er hat Schalke letztlich im Alleingang sowieso eindrucksvoll nach dem 1:4 gegen Werder in der Vorwoche dann auch wieder auferstehen lassen. Gegen Werder hatte er ja auch schon getroffen, überhaupt in den letzten 5 Spielen, da hat er immer geknipst und damit auch die Aufstiegshoffnung von Schalke am Leben gehalten.
Ja, der Zweitliga-Rekordschütze, das ist er ja seit geraumer Zeit, schon seit ein paar Monaten, baut seinen Rekord auch immer und immer weiter aus und das mit jetzt schon 34 Jahren. Ist er Schalkes personifizierte Aufstiegsambition?
Ja, wenn man das wirklich an einem Spieler festmachen wollen würde, dann am besten an Terodde. Ziehen wir mal eine Bilanz von Schalke ohne seine Tore. Dann müssen wir feststellen, zählen wir die Tore nicht mit rein, dann hätte Schalke 17 Punkte weniger auf der Habenseite. Das ist jetzt natürlich eine statistische Spielerei. Es sind ja auch noch ein paar Mitspieler da, die dann vielleicht noch in die Bresche gesprungen wären und die ihm ja auch dann auflegen. Aber man muss es ja irgendwie mal so einfach in Punkte fassen. Und ohne diese Punkte und diese 17 Stück, wenn man die denn so berechnen würde, dann wäre Schalke da oben nicht bei.
Ja, und er liefert Stand jetzt eben auch in der Crunch-Time ab, wie zum Beispiel Werder Bremen eben es nicht getan hat, gegen Kiel, ja. Also, die waren absolut nicht auf der Höhe, aber Terodde, der muss natürlich jetzt auch weiter noch abliefern, ne? Es geht ja noch gegen, okay, wir haben es gerade gehört, St. Pauli, man weiß nicht, wann der Kick jetzt stattfinden kann, und gegen den 1. FC Nürnberg sind ja auch noch Kandidaten, die da oben mitmischen wollen.
Das stimmt. 2017 übrigens, da hatte Terodde Stuttgart schon mal hochgeschossen. 2019 hat er das mit Köln dann auch nochmal geschafft und jetzt eben aller guten Dinge sind 3. Also mit Schalke vielleicht, Stand jetzt, sieht's zumindest gut aus. Also man muss schon sagen, Terodde ist ein Aufstiegsexperte.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Der gestrige 1. Mai macht's möglich und vor allem nötig. Heute gibt's 2x Bundesliga.
Ja, der 32. Spieltag wird abgeschlossen mit den Duellen Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig und parallel dazu spielt die Frankfurter Eintracht bei Bayer Leverkusen. Was denkst du?
Ja, beide ja unter der Woche dann auch wieder im Europacup gefordert. Naja. Da geht's ums Finale. Ich könnte mir vorstellen, die sind mit den Gedanken schon ein bisschen da. Auch wenn sie sich natürlich nicht leisten dürfen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das aufs Ergebnis auswirken wird. Ich sag mal, Gladbach gegen Leipzig 1-1 und Leverkusen gewinnt 2-1 gegen Frankfurt.
Okay, da bin ich gar nicht so weit weg von dir. Bei Leipzig weiß ich nicht, ob die vielleicht ja doch das Duell gegen Gladbach gewinnen könnten, weil Gladbach im Moment eine solche Wundertüte ist und RB vielleicht ja auch einfach diese Galligkeit jetzt immer noch hat und auch mit weiter mitnehmen will. Aber Ich glaube tatsächlich, dass die Frankfurter Eintracht gegen Bayer Leverkusen nicht gewinnen wird. Von daher, die sollen sich ruhig ihr Pulver aufsparen, dann klappt es eben mit dem Finale der Europa League. Deutsch-deutsches Duell, finde ich super.
Ja, kann was werden. Also Daumen drücken dann unter der Woche. Und Eishockey gibt es dann heute auch noch, das dritte Spiel der DEL-Finalserie zwischen den Eisbären Berlin und Red Bull München.
Naja, heute schon wieder in Berlin, nachdem sie gestern in München gespielt haben. Also und das ist absolut ein Duell auf Augenhöhe. Das ist wirklich Wahnsinn. Eishockey auf ganz hohem Niveau.
Kann alles passieren. Und wie es ausgeht, das verrät euch das Sportradio Deutschland. Die halten euch auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir beide sind dann morgen früh wieder am Start. Um 7.07 Uhr nämlich. Wir freuen uns auf euch im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Und der hier hat auch nochmal was zu sagen.
Ja, heute, ich hab keine Stimme.
Ach, herrlich.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.